Also ja, voll scheitern sollte Kultur werden, aber ich verstehe auch, warum es da nicht ist. Also ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt eine große Tour zu halten und Leuten zu erzählen, wie schön Scheitern ist, weil klar. Es ist nicht schön. Aber klar, es ist befreiend vielleicht manchmal, aber schön ist es nicht.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Morgenmacher. Ich bin Linda Mürz und ich treffe hier tolle Menschen mit genialen und innovativen Ideen für die Welt von morgen. Heute, da treffe ich die ganz wunderbare Thekla Welkening. Vielleicht habt ihr schon mal von Thekla gehört, denn mit ihrer Kleiderei, die sie zusammen mit einer Freundin gegründet hat, war Thekla vor ein paar Jahren deutschlandweit in den Medien. Bei der Kleiderei, da konnte man sich Klamotten ausleihen. Das war quasi so ein Trend gegen, ich muss immer alles kaufen und noch mehr Klamotten im Kleiderschrank horten. Ich sage aber konnte, weil es die Kleiderei mittlerweile so nicht mehr gibt. Dafür hat Thekla aber schon wieder was Neues gestartet. Denn sie glaubt fest daran, dass wir alle irgendwann nicht mehr alles besitzen, sondern auch eben leihen werden. Wir führen ein sehr intimes Gespräch übers Scheitern, über Neuanfänge und warum man beim Führerscheinmachen unbedingt ein ganz spezielles Paar Schuhe tragen sollte. Mensch, ich freue mich, dass wir uns sehen, Thekla. Schön, dass ich bei dir sein kann.
Hallo, ich freue mich auch, dass du hier bist.
Wenn ich mir jetzt dein Outfit so angucke, was ist davon deins und was ist geliehen?
ich gucke kurz. Ah ja, also oben siehst du tatsächlich meins. Das ist ein schwarzer Pullover und eine einfache Jeans. Ich finde die Basics, die man doch einfach jeden Tag braucht und im Schrank haben möchte, auch um so ein gewisses Sicherheitsgefühl zu haben. Darunter das T-Shirt, ich zeige es dir, ist tatsächlich was ich mir früher mal in der Kleiderei geliehen habe. Das ist, oder schon lange geliehen habe, ich glaube sowas David Bowie-artiges, glitzernd.
Ja.
Von Agner, glaube ich, ein T-Shirt, in dem ich im Laden auf jeden Fall dran vorbeigegangen wäre und erst so, weil es da irgendwie hing und da war, dann mal ausprobiert habe und mal mit nach Hause genommen habe und gedacht, irgendwie macht es mir gute Laune. Mhm. Obwohl es ein bisschen bescheuert aussieht, aber.
Aber süß.
Ja, ich weiß nicht, aber das kennst du bestimmt, oder? Dass man eigentlich denkt, das hätte ich mir nie ausgesucht, ja. Aber jetzt, wo ich es irgendwie mal in der Hand habe,
ja, total.
Denkst du, es ist eigentlich witzig.
Wie sieht denn dein persönlicher Kleiderschrank so aus?
Kannst du ja mal nach rechts gucken.
Das mache ich.
Dazu gibt es eine ganz, ganz süße Geschichte. Nämlich mit meiner Freundin Hanna letztens hier. Und sie hat dann so einen Beutel gesehen, war so, Thekla, was ist das? Und ich so, ja, das sind die Kleidungsstücke, die ich aussortiert habe. Die so, das ist nicht dein Ernst, tu das zurück, du hast eh schon gar nichts. Ich so, die so, du kannst nicht noch weniger Kleidung haben. Ich habe einen ganz kleinen Kleiderschrank. Mich stresst es auch ganz doll, viele Sachen zu haben, weil ich es hasse, sie zu verhalten und zu sortieren und von links nach rechts zu räumen. Insofern war die Idee eines gemeinschaftlich genutzten Kleiderschranks auch sehr eigennützig. Mhm. Ich habe oft aussortiert und es meinen Freundinnen direkt gegeben, wenn ich der Meinung war, ich trage es nicht mehr und bin schon immer selber mit relativ wenig Sachen. Also das stimmt nicht. Meine Mutter würde jetzt sagen, haha, ja klar. ab einer gewissen Zeit irgendwann habe ich mich immer wohler gefühlt, wenn ich nicht so viel hatte.
Weil es dich überfordert hat?
Ja.
Wie viel ziehst du aus deinem Kleiderschrank an?
Dann doch tatsächlich halt fast alles. Aber mich hat das immer überfordert, diese Wahl zu haben. Ich bin mal zu spät gekommen zur Schule oder auch zur Uni, weil ich dann dachte, das ist wirklich die perfekte Jacke. Habe ich nicht doch noch was besser dazu passt? Ein T-Shirt, das kann ich eigentlich anziehen. Ich fange nochmal von vorne an. Und dann am Ende ist es ja, man kennt es, war immer das, was man als erstes anhatte.
Ja.
Und ich glaube, spätestens mit der Geburt von Dante, also meinem Sohn, wollte ich dem Ganzen auch nicht mehr so viel Raum in meinem Leben geben, sowohl wirklich räumlich als auch zeitlich.
Ja, das ist ja auch verrückt. Es gibt ja Studien, dass eigentlich jeder von uns, jeder, der es nicht so macht wie du, einen Bruchteil dessen anzieht, was am Kleiderschrank hängt.
Das ist unvorstellbar eigentlich. Und wenn man es vergleicht, also klar, bei Büchern ist natürlich auch nicht der Anspruch, dass du sie immer wieder liest, man behält sie irgendwie. Aber das ist ja sonst das einzige Gebiet, wo man, jetzt würdest du in den Kühlschrank Sachen stellen, die du gar nicht essen willst oder nicht essen wirst. Also es ist eigentlich so, eigentlich total verrückt, dass man Dinge hortet, die man gar nicht braucht.
Naja, so sind viele Menschen, ne? Dass man verbindet ja auch so viel oft mit einem Kleidungsstück, dass man denkt, das hatte ich auf dem Konzert an, da habe ich das und das und solche Dinge, ne?
Definitiv. Das ist auch wunderschön. Das ist, glaube ich, das, warum man es auch nicht seltsam findet, Bücher zu behalten. Man hat sie ja gelesen und man hat sie ja entweder gekauft oder geschenkt bekommen, aber es gab ja auch wirklich auch immer einen Impuls dazu. Und bei Kleidung ist es ja nur so, das, was du ansprichst, die ungetragenen Sachen sind ja teilweise wirklich ungetragen. Mhm. Also wir sprechen ja auch wirklich von 20-30% der Stücke im Kleiderschrank Deutschlands oder der Deutschen, die gar nicht angefasst werden. Also die teilweise nur Etiketten. Die, also und ja, wo man garantiert eigentlich gar nichts Gutes mit verbindet, im meisten Fällen wahrscheinlich sogar irgendwas Schlechtes, nämlich irgendein Spontankauf oder Sublimation, Trost oder warum auch immer oder einfach Verführung. Also eigentlich überhaupt nichts Gutes. Ich könnte mir jetzt keinen guten Grund vorstellen, warum etwas ungetragen im Kleiderschrank hängt. Also eigentlich guckt man doch eher drauf und denkt so, toll, was habe ich mir dabei gedacht? Ja.
Wie kamst du denn dann auf die Idee dieses, ich sag mal, großen gemeinsamen Kleiderschranks?
Also die Idee von Kleiderei war, wie so oft, Alkohol geschwängert und in einer lustigen Runde entstanden. Ich hatte damals aber auch gerade schon mein Studium hier in Hamburg angefangen zur Ingenieur in Bekleidungstechnik und Management und hatte vorher die Ausbildung quasi, also ich wurde quasi mein eigener Chef in der Ausbildung, weil ich halt Assistentin in dem Bereich und das heißt, ich wusste schon total viel darüber, dass Recycling energieaufwendig ist, wie schwer das eigentlich ist und ich meine, wir reden auch von einem Zeitpunkt vor 6 Jahren jetzt, da war es auch noch irgendwie alles auch noch viel weniger auf dem Vormarsch. Und aus dieser Idee, was halt quasi an dem Weinabend war, es ein Missverständnis, was dazu führte, dass man sagte, wie lustig, wenn es einen Modebereich in der Bibliothek gäbe, wo man Kleidung leihen könnte, wie Bücher halt. Und für mich war das dann mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was ich so hatte und wie sehr wir unsere Ressourcen aufbrauchen. Ne? Man kennt ja auch diesen Tag, an dem, ich glaube, wann war der? Letztes Jahr, viel zu früh im August, glaube ich, der Tag, an dem wir die Ressourcen...
der verschiebt sich ja immer weiter nach vorne.
Ja, vorne, genau. Und eben Ressourcen schon, war immer so ein Thema und Recycling schont halt eben keine oder weniger die Ressourcen und braucht halt viel Wasser zum Beispiel und viel Energie. Und da war es auf einmal so, okay, wenn man es leihen könnte, wenn es irgendwie möglich machen würde, das würde einige Probleme auf einmal erstmal lösen, also vor allem kurzfristig sofort Probleme lösen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich am nächsten Morgen dachte, nein, das bleibt keine Idee, das machen wir irgendwie. Zumindest schmeißen wir es als Konzept in die Welt, also in die Hamburger Welt hier und sagen mal, schaut doch mal, bevor wir hier groß und weit denken, wie wäre das denn eigentlich? Wie wäre es, wenn wir einfach nur das nutzen, was da ist und das Teilen, das anders konsumieren, einfach mal ausprobieren, vielleicht funktioniert das ja. Und die andere Seite, also jetzt haben wir so ein bisschen die Umwelt, das Gute, den Gedanken, die Lösung für die Probleme der Umwelt, aber ehrlich gesagt war der andere Grund auch so ein bisschen egoistisch, weil mich das selber total genervt hat, dass man eigentlich keine andere Variante hatte, als zu kaufen. Also ich meine, ich weiß ja manchmal im Vorhinein, dass ich das Kleidungsstück jetzt nicht unbedingt besitzen muss, also so ein rotes Kleid für eine Party.
Dass man dann mal anzieht.
Genau, oder ja eben und manchmal weiß man das vorher oder man kann es zumindest nicht umgekehrt mit Sicherheit sagen, dass man das wirklich mehrmals tragen möchte. Und oder man möchte es einfach ausprobieren. Ich meine, wie ist das denn, wenn du jetzt so ein Königsblau, so ein Yves Klein Blau auf einmal in jeder Zeitung siehst und denkst, geil, bei denen da in Kopenhagen sieht es total cool aus. Aber sehe ich damit eigentlich cool aus? Und dann stehst du halt in so einem Laden und wie sollst du denn in dem Laden, in der Umkleide entscheiden, ob du dich damit wirklich wohlfühlst auf der Straße? Also das ist ja eigentlich unmöglich, es geht gar nicht. Es geht auch nicht, wenn du dir Fotos schickst und nochmal eine Nacht drüber schläfst. Also du merkst ja erst wirklich, ob du dich in etwas wohlfühlst und ob du es wirklich behalten möchtest und tragen möchtest, wenn du es anhast und das irgendwie so daily business approved wird. Und das hat mich immer gestört, dass ich so gemerkt habe, mir passieren trotzdem Fehlkäufe, egal wie lange ich darüber nachdenke, weil ob ich mich damit irgendwie gut fühle, auf der Arbeit, auf der Straße, das kann mir einfach keiner sagen. Und das werde ich auch selber erst spüren, wenn es soweit ist. Und dafür gab es halt keine Lösung, außer Dinge, die nicht legal sind. An der Grenze des Verbraucherrechts.
Das habe ich erst seit 2 Wochen.
Ja, genau.
Das kann ich noch umtauschen.
Ja, genau, das kann ich auch jetzt nichts für. Und das ging halt eben nicht und das hat mich gestört, weil wir hatten ja schon Share Economy, zwar erst am Anfang, aber man konnte ja bei vielen anderen Dingen entscheiden, ob man es halt jetzt nur einmal gucken möchte oder besitzen möchte oder ob man es hören möchte, aber es einem auch egal, wenn man es halt nicht mehr hören kann oder ob man es halt wirklich weiß, man möchte es zu Hause haben, als Platte oder als CD und man konnte es überall entscheiden. Nur bei diesem Thema Kleidung hast du halt keine Wahl. Du musst es kaufen und im besten Fall hoffen, dass deiner besten Freundin dann auch passt oder so. Und ja, das war so der Grund für mich, weil das habe ich auch nicht verstanden, warum das keiner macht.
Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also aus dieser alkoholgeschwängerten Idee, dann Unternehmen zu machen, ist ja schon ein Schritt.
Alkohol klingt so eine Rotwein-Geschwängert.
Eine so leicht beschwipste.
Leicht, ganz leicht. Idee. Tatsächlich auch ganz autodidaktisch und ungeplant so ein bisschen. Wir dachten einfach, also man muss verstehen, wir wollten kein Business, wir wollten ein Konzept, wir wollten eine Idee in den Raum werfen. Also wir haben da nicht lange gesessen und gedacht, damit werden wir reich oder das ist die Alternative zum Studium und wie viele Semester studieren wir dann eigentlich noch, bevor wir dann irgendwie nur noch arbeiten. Sonst war so, eigentlich wollten wir selber mieten. Wir dachten, wenn wir das jetzt irgendwie machen, dann klaut es jemand und dann können wir das machen. Also das Mieten bei den anderen. Und insofern haben wir eigentlich ehrlich gesagt nur unsere Kleiderschränke geplündert. Unsere Sparkonten auch ein bisschen, das Inventar für den Laden gekauft. Wir hatten Glück, dass wir auch ganz im Sinne der Share Economy, es war eigentlich sehr süß, eine Galerie mit benutzen durften, wo die Besitzer nicht genug Zeit für hatten. Die hatten eine richtige Galerie und so einen Ableger, wo nur die Bücher und die Kataloge zu der Galerie standen oder archiviert wurden. Da waren aber ganz tolle Sachen dabei. Also hier in Hamburg kennt man ja Stefan Marx, also solche Publikationen, die natürlich auch Leute mal sehen wollten und für die Galeriebesitzer, weil es halt doof, dass die mussten dann immer extra rüber und dann wollten sie die Leute natürlich auch nicht sagen, diesmal bitte schnell. Also war das einfach total toll. Es war Share Economy, die haben gesagt, ja, dann nehmt doch den Raum, den halt dieses Bücherregal nicht braucht, stellt eure Kleiderstangen davor und dann haben wir zumindest so feste Öffnungszeiten, wo wir den Leuten sagen können, da könnt ihr dann halt lesen. Und wir haben dann halt echt so einen Lesesessel dahingestellt, waren total happy, weil alles war voll mit Büchern und Klamotten. Ich meine, für uns gab es nichts Schöneres. Das war so. So kamen wir auch auf den Namen, Kleiderei, Kleider und Bücherei, Kleiderei und es war ganz herrlich, es hat Sinn gemacht, es war auch geteilt, es war cool, es war witzig. Und
ist deine Freundin Pola.
Ah ja, genau. Mhm. Ja, also den Wein habe ich natürlich nicht alleine getrunken und vor mich hin philosophiert über Modebibliotheken, sondern da war die Pola, da waren auch noch ein paar andere Leute dabei, aber die Pola war dabei. Die Pola kenne ich schon ganz lange, wir haben uns tatsächlich auch ähnlich kennengelernt über einen Kleidertausch. Und zwar, weil wir auf der gleichen Party waren, also wir waren auch auf der gleichen Schule, waren wir auf der gleichen Party, und dann fand sie mein Kleid schöner als ihres. Und dann hat sie mich wirklich überredet zu tauschen. Hinter einem Auto, und ich sag's auch immer noch, obwohl er weiß es auch. Ich habe auf jeden Fall den Kürzeren gezogen.
Also sie hatte vollkommen recht, dein Kleid schöner zu sehen als ihres.
Ja, ja. Aber ist okay. Also es ist eine süße Geschichte, und das war irgendwie stringent, und dann haben wir auch zusammen gewohnt und auch Kleidung uns gegenseitig immer bei dem anderen bedient am Kleiderschrank. Also das war schon authentisch, dass wir dann zusammen die Kleiderei aufgemacht haben. Und genau, also mit unseren Kleiderschränken, mit so ein bisschen was von Freunden, und wir haben auch ein bisschen schon Labels angesprochen hier in Hamburg. Ob die nicht mitmachen wollen, weil das natürlich für die auch eine schöne Möglichkeit ist, bekannt zu werden. Also Moosefessels war auf jeden Fall dabei, Katrin Moosefessels. So haben wir angefangen und wir wollten das halt machen. Also wir haben Halloween aufgemacht und wir hatten so bis März geplant.
Und wie genau war das Prinzip, wenn ich da was rein wollte?
Also total süß. Also wenn du dich am 1. Abend, am 31. Oktober 2012 angemeldet hast, dann hast du einen Vertrag unterschrieben mit dem Stand, dass du zwei Teile mitnehmen darfst für 14 Euro im Monat, die du aber jede Woche tauschen musst.
Mhm. Jede Woche?
Ja.
Oha.
Also so süß. Aber wir wussten nicht, alle haben immer gesagt, keiner bringt euch die Sachen zurück. Und wir dachten, eins zu kontrollieren, ist, wenn sie jede Woche kommen müssen. Weil wenn sie nach 4 Wochen kommen, dann weiß man ja nicht mehr so genau, ob es jetzt böse Absicht war oder nicht. Und wir hatten so ein bisschen, also man hat uns so ein bisschen eingeredet, das wäre ja das größte Hindernis, die Leute kämen nicht wieder. Also dachte wirklich, da müssen sie ganz oft kommen, dann wissen wir immer. Naja, es war natürlich total unrealistisch. Mhm. Dass irgendwer einmal wir hätten das ja auch gar nicht wuppen können, wenn es ja schon bei, weiß ich nicht, 30 Kunden, ja, wäre ja das Haus schon immer voll gewesen. Ja, klar. Deswegen durften sie es schnell 2 Wochen und schnell 4 Wochen behalten, aber es hat dann immer noch im Laden 14 Euro gekostet, weil wir wollten einfach, dass es jeder machen kann, wir wollten, dass es lustig ist, wir wollten, wie gesagt, nicht reich werden, wir wollten erstmal das, einfach gucken, ob die Leute das machen. Mhm. Und wir haben das auch immer ganz fein säuberlich aufgeschrieben auf Stift und Papier. jeder hatte so eine A4-Seite, stand halt meinetwegen Linda und das Datum und was du heute mitgenommen hast. Und durchgestrichen haben wir es dann, wenn du es wieder mitgebracht hast. Es war alles ganz, ganz charmant und einfach. Und,
aber Geld damit verdient habt ihr nicht, oder? Also am Anfang?
Nee, also ja, schon genug, als dass wir uns da keine Sorgen machen mussten. Schon auch genug, dass man oft dachte, wow, krass, okay. Und schon genug, dass man halt im März dachte, nee, das können wir jetzt nicht aufhören. Zumal es auch noch niemand anders gemacht hat.
Ihr seid ja auch größer geworden relativ schnell, ne?
Ja, wir sind dann auch umgezogen. Nee, also wir hatten dann schon Blut geleckt. Also so viel hatte man schon das Gefühl, dass man damit schon auch Geld verdienen kann. Das ist natürlich was anderes, als wenn du ein Kleidungsstück sofort verkaufst und damit nie wieder was zu tun hast. Na, keine Frage. Im großen Maß und im Skalieren merke ich es heute auch oder haben es in den letzten Jahren auch gemerkt, kommen natürlich schon so Fragen auf, wie man das rentabel gestaltet. Aber am Anfang, also es hat uns auf jeden Fall gereicht, um da weiterzumachen. Und
wie lief denn das, wenn die Sachen zurückkommen? Dann sind die in die Reinigung gegangen und kamen dann...
Ja, oder wir haben es gewaschen, genau. So, dass, also je nachdem, was für das Kleidungsstück. Das wusste ich ja zum Glück alles aus dem Studio. Also Waschen ist, Wasser und Waschen ist ein großes Thema im Bekleidungsingenieurstudiengang, also im Technik, wie wir das am besten machen. Genau, so haben wir das gemacht. Also man hat das ausgeliehen, man hat es zurückgebracht, man konnte auch öfter tauschen als einmal im Monat im Laden.
Und ihr habt Pakete zusammengestellt?
Das haben wir später gemacht.
Ah.
Genau, dann fing es halt an. Also wir hatten den Laden auf St. Pauli, in der Hamburger Hochstraße und dann in der Schanze in der Bartelstraße. Und ja, dann war das, ja, bevor, es war eine lange Geschichte. Bevor wir Pakete verschickt haben, waren wir erst bei der Höhle der Löwen noch. Das haben wir auch mitgenommen.
Dieser Gründershow.
Wir hatten das mal so als Ideenschmiede verstanden. Wir waren eigentlich viel zu klein und unvorbereitet dafür. Aber es war ganz cool, weil es war im Februar und wir wussten, okay, wir müssen dann aber, wenn das ausgestrahlt wird, um nicht völlig Gesicht zu verlieren vor der ganzen Welt. Und wir hatten ja eigentlich auch schon ziemlich viel, ich weiß nicht, das haben wir noch gar nicht besprochen, müssen wir auch mal sagen, dass unser kleiner Laden ja sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat. Von Tag 1, also schon vor der Eröffnung, hatten wir eine exklusive Geschichte in der Welt am Sonntag.
Ach,
ja,
krass.
Ja. Also als ich das gehört habe, also das ist das eine Woche
vorher. Wie wurden die auf euch aufmerksam?
Wir haben eine Pressemitteilung rausgeschickt mit Hilfe unserer lieben Freundin Annika Feeth, die das auch bis heute macht, jetzt mehr im musikalischen und Kurzfilmbereich, aber als in der Mode, aber die gut vernetzt war, die eigentlich für uns modeln sollte, weil die sehr hübsch ist. Oder hat sie dann auch gemacht, war dann mit auf den Fotos, die sie in der Pressemitteilung rausgeschickt hat für uns. So war das halt damals, ne? Wir haben halt irgendwie die Leute gefragt, wo.
Na ja, klar. So. Und dann war die Presse plötzlich da.
Ja, war die Presse da. Und zwischendurch dachten wir auch wirklich, dass die Leute gegenüber denken, wir wären eigentlich das Setting für eine Daily Soap oder so. nicht wirklich geglaubt, dass dadurch, dass wir eben auch keine Kasse und so hatten, sondern alles aus dem Papier aufgeschrieben. Und dachten wir so, ob sie wirklich denken, dass das echt ist oder ist das so ein Spaß? Naja, genau. Und so kam das halt, dass wir dachten, wenn wir schon jetzt im Fernsehen bei Vox 20:15 das sind alle Leute und das geht auch nicht unter, weil ein paar Leute davon kennen uns ja auch schon auch aus dem Fernsehen oder aus Zeitungen oder so. Wir wussten, wir müssen es jetzt machen und haben uns an das große Thema Crowdfunding gewagt. Das war dann auch erfolgreich. Crowdfunding ist, können wir irgendwann mal einen anderen Podcast drüber machen, es geht sehr weit, es ist auch sehr, gar nicht so leicht, wie man denkt. Aber wir haben es geschafft.
Wie viel habt ihr eingenommen?
15. 15.000. Das ist viel mehr kann man, glaube ich, in der ersten Runde nicht schaffen. 15.000 ist eigentlich zu viel. Deswegen war es dann irgendwann auch sehr schwer. Also man war am Bo, der Profi im Crowdfunding, sagt, eigentlich fängt man mit 5 an. Dann ist es nicht so schwer, glaube ich. Aber 15 ist schon, das war schon ordentlich. Aber wir haben es geschafft und haben darüber auch unsere Web- und Programmierdesign-Agentur kennengelernt und ja, dann sind wir online gegangen mit einer wunderhübschen Seite und haben angefangen, Pakete zu verschicken. Genau, erst konnte man selber auswählen, dann haben wir irgendwann nur noch kuratiert. Und kuratiert bedeutet, dass wir das aufgrund des Fragebogens, den wir den Kundinnen geschickt haben und aufgrund der Teile, die sie quasi, man kennt das, ist eigentlich ganz normal, man herzt Produkte. Das gibt es ja eigentlich auf jeder Website.
Also, so Favoriten, die man auswählt.
Ja, wir haben das Love List, genau.
Und was war in diesem Fragebogen drin?
Der war auch ganz süß. Den hatte auch unsere Agentur gemacht, Jan und David. Die sind auch so ein bisschen mit uns groß geworden. Die haben nämlich uns im Crowdfunding gefunden und deswegen einen ganz guten Preis gemacht. Und mittlerweile haben die, ich glaube, die haben auch die Seite für Tokotronic und so gemacht. Also wir sind so zusammen gewachsen. Das ist eigentlich ganz süß. Und die hatten die Idee, dass man diesen Fragebogen, das ist ja oft total anstrengend, also sowas auszufüllen, den witzig gestaltet. Und dann haben wir halt auch gefragt, wer ist dein Lieblingsstar, also Fashion-Vorbild. Und dann nach Lieblingssongs haben wir auch gefragt. Einfach es ist so, auch wenn auch für uns, ne, wenn wir kuratiert haben, dass man so ein bisschen eine Vorstellung von diesen Menschen bekommt.
Ja klar, für wenn jemand Heavy Metal anträgt, ist eher in Richtung schwarz, als wenn jemand nur Liebesballaden hört. Ne?
Genau, total. Und das, also, und vor allem auch jemand, der sich bewusst einen Song irgendwie von No Doubt aus den 90ern raussuchen würde, der garantiert... Der
schon Gwen Stefani irgendwie
cool. Gut. Ja, und erinnert sich daran und verbindet irgendwas. Also man muss jetzt nicht sagen, der läuft knallbunt durch die Gegend, aber es ist wirklich wahrscheinlicher, als dass er sich in schwarzer Seide, Wolle und Kaschmir hüllt, komplett von oben bis unten. Und aber dann heimlich auf dem iPod. Ja, genau. Ja, ne, so, es sind halt so Sachen, klar, also eins zu eins geht's nicht. Und, aber ja, und andererseits macht es auch Spaß, das ganze Ding mit Kleiderei oder jetzt auch Stayaway macht sowieso so Spaß, weil du eben andererseits merkst, okay, es gibt bestimmte Zusammenhänge. Und bestimmte Dinge passen einfach gar nicht zusammen. Also hätte es halt nie erwartet. Mhm. Und
wie war denn so das Feedback der Kundinnen, wenn die so über, also ich sag mal, Überraschungspakete dann aufgrund ihrer Fragebogen bekommen haben?
Also es gab wirklich, gab Kunden, da war die erste Reaktion, kennen wir uns schon länger? Wirklich, also da hast du halt einfach Volltreffer gelandet. Klar, dann gab es Kundinnen, ich glaube, die hatten uns gerne, vielleicht hatten die nie ein Paket, was denen so richtig gefallen hat. Es kann sein. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das waren mir halt noch lieber als die Kundin, deren Geschmack wir sofort getroffen haben, es geht ja auch um das Experiment. Mhm. Es geht ja auch um den Spaß, es geht auch darum, also gerade mit den kuratierten Paketen jetzt nicht, mit dem, wie wir angefangen haben, dass du wirklich in den Laden reingehst, obwohl da auch schon ein bisschen, wie ich eben erzählt habe, ganz am Anfang mit dem T-Shirt, dass man auch mal was mitnimmt, was man einfach definitiv nicht gekauft hätte.
Und, bisschen wie bei einer Gemüsekiste, wo man auch nicht weiß, was einen erwartet. Und dann hat man plötzlich eine Obstsorte, die man noch nie gesehen hat. Und diese war trotzdem total lecker plötzlich. Und man weiß nichts damit anzufangen. Und irgendwann hat man was Neues.
Genau.
So ein bisschen ist es ja genauso.
Das ist ehrlich gesagt ganz genauso. Oder also es gibt eine Million noch andere Beispiele, wo es einem noch viel normaler vorkommt, nämlich auch ins Kino zu gehen oder so. Da gehst du auch noch aufgrund von irgendwelchen gewissen Randfaktoren oder intervenierenden Variablen dahin zu einem Film. Aber du hast ja auch keine Ahnung, ob der dir gefällt. Und du nimmst es trotzdem als Erlebnis wahr. Mhm. Und niemand kommt auf die Idee, hinterher dahin
zu gehen. Den Film zu reklamieren.
Genau. Also das nimmst du ja auch an, dass das halt nur mal Geschmackssache ist. Ich meine, natürlich sind die Leute enttäuscht, wenn sie im Trailer das Gefühl kriegen, es ist ein witziger Film. Und dann, man kennt diesen berühmten Spruch, mein Bruder sagt das mal, also eigentlich alle Witze, die waren schon im Trailer. Ja, ja. Und dann denkst du, ja, okay, ist halt doof, wenn sie dir vorgaukeln, es wäre ein witziger Film. Und eigentlich ist es das nicht so. Aber passiert halt auch, ne? Und trotzdem hast du ja was erlebt. Und genau, Gemüsekiste finde ich auch. Oder auch alle anderen Kochboxen. Mhm. Da geht es ja auch darum, mal anders zu kochen.
Neue Dinge zu entdecken.
Genau, aus der Comfortzone auszubrechen. Und da halt, und das war immer mein Wunsch, dass man dabei eine charmante Hilfe hat, die einem da irgendwie zur Seite steht, wie man halt da seine Comfortzone verlässt. Und diese charmante Hilfe heißt halt dann Kleiderei oder jetzt Stay Wild oder halt Gemüsekiste oder alles Mögliche. Weil das manchmal gar nicht so leicht ist. Und es klingt immer so leicht. Mhm. Kauf doch mal was, was du sonst nicht kaufst. Oder zieh mal was an, was du sonst nicht anziehen würdest. Aber es ist gar nicht so leicht. Was wir aber natürlich schon gemacht haben, was ich immer so machen würde und was ich finde, was schon die Verantwortung ist, wenn es halt mal nicht gefällt, dass man eine Lösung findet. Mhm. Also kostet ja Geld und es ist natürlich schon auch das Recht der Kundin, dass sie da was hat, was sie tragen kann. Und wir haben immer versucht, da uns natürlich klar ist, das Verschicken auch eine gewisse Ökobilanz mit sich bringt, das über das nächste Paket zu regeln zum Beispiel. Also nicht dieses ganze Hin- und Herschicken und jetzt ja 3-4 Mal im Monat tauschen oder so natürlich nicht. Aber dass man einfach einen Weg findet, dass die Kundin auf jeden Fall zufrieden ist. Und eben, dass das dann nicht das Hindernis ist, zu leihen. Was ich aber gerne sagen will, was mir die Leute, was halt total kurios ist, was wieder darin zurückgeht, eben dieses Neue ausprobieren. Ich habe eben gesagt, wir haben mal aufgehört, den Leuten das zu schicken, was sie sich aussuchen. Mhm. Am Anfang durften sie das ja, weil der häufigste Kündigungsgrund war, ich suche mir genau das aus, was im Schrank habe.
Ja. Echt?
Ja. Und wir konnten die Leute nicht davor beschützen. Wir haben es versucht, mit Newslettern, mit, ich weiß nicht, mit Instagram, keine Ahnung, versuch mal was Neues. Die Leute haben das nicht gemacht.
Mhm. Ja, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich könnte 38 verschiedene graue Pullover kaufen. Also ja, ich weiß genau, ja, ja. Ich habe genug, aber ich steuere im Laden auf graue Pullover zu.
Es ist einfach so, oder? Es ist unglaublich. Mhm. Leider auch mit den Dingen, die man ja am Ende vielleicht auch nicht trägt, ja, sondern
ja.
sammelt.
Ja, ja. Andere Leute mit Jeanshosen oder mit ja. weißen T-Shirts.
Weiße T-Shirts ja so, oder gestreift. Ich finde, ja. es gibt ja, also ich gehöre auch zu diesen Leuten. Ich halt, da weiß ich schon, da halte ich mich zurück. Weil gestreift ist nicht gleich gestreift. Und gestreift heißt auch wirklich nichts, Tekla, was du jeden Tag anziehst. Das ist nur was, was du unglaublich schön findest seit ja, vielen Jahren.
Ich auch.
Ja,
das steuere so ich auch sofort drauf.
Verrückt, oder? Mhm. Und ich weiß noch ganz genau. Ich weiß noch, wie Kate Moss damit ankam. Ist irgendwo gesehen. Und dann war ich den ganzen Tag in der Stadt und das Einzige, was ich gefunden habe, also damals, es gab wirklich eine Zeit, da war ich shoppen. Da habe ich durch Trends gefolgt. Das war so kurz vorm Abi. Und da habe ich nur dann, ich glaube, bei H&M war es so ein wirklich läppisches T-Shirt. Also es war Streifen drauf, aber war so irgendwie so ganz leicht und aber es war also richtig basic. Also das Einzige, was ich mit Streifen gefunden habe. Und ich wollte zu meiner Skinny-Hose, die damals noch alle irgendwie Leggings aus Jeans genannt haben. Und übrigens jetzt, dieses Jahr ja zum ersten Mal auf dem absteigenden Ast wirklich ist.
Ja.
Aber damals halt für mich ganz neu, wollte ich unbedingt irgendwas Gestreiftes zu anziehen. Und ich
es gab
ganz,
nichts Gestreiftes?
Nichts, du glaubst es nicht. Du glaubst, ich habe nichts. Und ich war wirklich, ich habe damals geshoppt, ich habe auch Geld ausgegeben, es war alles fein. Aber also das erinnere ich noch, das, ich habe dieses wirklich läppische Ding gekauft, weil es wenigstens war das Einzige, was Streifen hat. Und dann ging es los. Also kurz danach konnte man auch richtig schöne Pullover mit Streifen kaufen. Aber
gehst du heute gar nicht mehr shoppen?
Nee.
Echt? Gar nicht?
Nee. Also ich muss zugeben, wenn mir mal was begegnet und es mir wirklich gefällt, dann schon. Irgendwie bei Labels, die ich kenne oder so. Oder wenn ich in einem Laden bin. Oder gestern auf der Messe habe ich diese Decke mitgebracht. Mhm. Yves Klein Blaue.
Schöne Farbe,
ja. Ja, ist geil, oder? Alpaka-Decke, heißt also das Sample. Dann schon. Also ich würde mich nicht als jetzt nicht konsumieren, aber ich gucke nicht. Ich bin nicht unterwegs und ich gucke eher nach Trends, aber dann gucke ich halt nicht, wo man das kaufen kann. Das nicht, online zum Beispiel nicht.
Mhm.
Eher, also eher muss man mir das dann aus Versehen zeigen und dann ist es schon blöd.
Mist.
Aber wie gesagt, wenig, auf jeden Fall, sehr wenig.
Und ihr seid ja dann, wie du auch gerade sagtest, relativ schnell gewachsen und hattet, seid ihr dann räumlich nochmal umgezogen, weil ihr plötzlich ein riesiges Lager hattet mit Klamotten. Wo hattet ihr all die Kleidung dann her, plötzlich?
Also was bei Kleiderei das Besondere war, ist, dass es wirklich eigentlich Business to Peer war. Wir haben eigentlich die Sachen von den, wie wir auch angefangen haben, von den Kundinnen bekommen und sie weitervermietet. Das war für die Kundinnen schön, weil sie mussten irgendwie sich nicht darum. Es gibt so ein, was ist mein Lieblings-Meme, ich weiß gar nicht, wie gesagt, but happy anniversary to the bag of clothing in my, weiß ich nicht, Flur oder so. Also die Idee davon, dass du Sachen aussortierst, in den Flur stellst. Flur, was ist ein Flur nochmal? Hallway?
Ja, Hallway.
Hallway?
Mhm, stimmt.
Ja, und der steht dann da und machst halt, also monatelang, jahrelang nichts damit, bringst es nirgendwo hin. Aber du hast es immerhin erstmal aussortiert.
Es ist aussortiert aus dem Schrank.
Genau. Das ist raus aus dem Schrank, aber man weiß dann auch irgendwie nicht so richtig und wird ja auch immer verwirrender. Genau, und diese Beutel, die haben wir den Kunden gesagt, wenn du dein Paket zurückschickst, schmeiß den Beutel mit rein.
Mhm.
Wir nehmen es und wir kümmern uns darum. Im Winter bringen wir die wirklich wärmenden Dinge zur Kirche oder zu irgendwelchen Sammelstellen, wo es dann gut verteilt wird und alles andere, weiß ich nicht, haben wir auch weitergegeben, weiter vermietet und alles, was super cool war und gut erhalten und irgendwie einen Stil wiedergegeben hat, den wir wussten und das waren sehr viele verschiedene Stile, die unsere Kundinnen tragen, das haben wir halt vermietet.
Und ihr hattet Kooperation, meintest du vorhin? Ne?
Genau, mit Labels. Ja, wir haben mit vielen, 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 ich glaube so 40, 50, wenn es am Schluss, kooperiert. Nicht im großen Stil, eher so im kleinen. Das versuchen wir jetzt ein bisschen professioneller anzugehen. Aber wir hatten auf jeden Fall Musterteile von den Labels, um sie halt auch den Kunden vorzustellen. Aber es war nicht das Hauptaugenmerk. Es war was, was wir am Ende irgendwie nicht mehr so richtig geschafft haben, was ich jetzt versuche mehr zu machen. Also mehr da mit den Labels zu kooperieren. Kleiderei war wirklich eher so Kunde zu uns. Das waren so Polartikler und die Kundinnen und halt die Mädels, die bei uns gearbeitet haben. Also sehr persönlich. Aber das macht es natürlich dann auch schwierig, weil du wirklich jedes Teil nur einmal hast. Ne?
Mhm. Aber die Kleiderei gibt es jetzt nicht mehr.
Genau.
Mittlerweile.
Ja, leider nein. Wir haben letztes Jahr im April aufgehört, weil eben solche, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, man kann schon Geld damit verdienen, aber das Skalieren ist auf jeden Fall schwierig und das Skalieren kostet dann auch einfach erstmal viel Geld. Und ein Problem war auf jeden Fall, dass jedes Teil ein Einzelstück war, dadurch, wie das funktionierte. Wir aber nie, wir haben immer versucht, auch Kapitalgeber zu finden, Investoren. Das ist sehr schwierig, wenn du keine Benchmark hast. Und wir waren ja bis zum Schluss, also diese Idee von, dass wir mal bei jemand anderem mieten können, hat es ja nie so richtig gefruchtet. Also es gibt Mayo und Bell in Leverkusen, die Nina macht es da. Das ist aber ein bisschen anders als wir. Also sie hat einfach einen anderen Stil auf der Website. Deswegen war das auch mal total fein, weil ich glaube, wer Kleiderei nicht verstanden hat, der konnte super bei Nina mieten und umgekehrt. Aber es gab ja jetzt keinen großen, der das gemacht hat, den man hätte als Vorbild nennen können für Investoren, um zu sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Wir hätten jemanden finden müssen, der sich das traut, dieses Risiko einzugehen und das haben wir nicht geschafft. Und
ach, wie war das übrigens, fällt mir da gerade ein, bei der Hülle der Löwen, das hatten wir gar nicht mehr zu Ende gesprochen.
Ach Gott.
Haben die dann investiert?
Nein, wir waren, also ich habe, achso, das habe ich kurz gesagt, da war das Thema für mich abgehakt, weil ich rede da ungern dann natürlich drüber. Wir waren zu klein, wir waren zu jung. Also ich glaube, Lemke damals noch, Steiner, heute Wischhusen, hat, glaube ich, wortwörtlich gesagt, wir sollen in unserem kleinen Laden stehen bleiben.
Na, vielen Dank.
Ja.
Wie war das Feedback aber dann auf die Folge, als er ausgestrahlt wurde? Habt ihr da mitbekommen, dass da nochmal ein Run kam?
Das ist ja total verrückt. Also man muss sich die Menschen, die Fernsehen gucken, in diesem Moment halt so vorstellen. Man steht halt davor und sagt, wir haben einen Laden. Wir haben nicht kleiner Laden gesagt, das hat sie gesagt. Wir haben gesagt, wir haben einen Laden. Und wir hätten gerne eine Website. Also wir haben quasi impliziert, dass wir noch keine Website haben. Und natürlich lag der Zweite dazwischen. Die Leute sind so, es ist mir egal, ich gehe auf deren Website. Also ich weiß noch, wir haben das halt eben bei Jan und David, also bei unserer Agentur, geguckt. Und also die das bis dahin fast fertig programmiert hat, als Beta-Version war online, man konnte sich anmelden. Und in dem Moment, wo Polas Stimme kam, Polas Stimme war irgendwie das Erste, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, wir hatten Google Analytics auf die Zahlen schossen in Sekunden in Hunderte und Tausende. Du glaubst es nicht. Die Leute sitzen mit dem Tablet auf dem Sofa vor dem Fernseher.
Die Hintergrundrecherche direkt.
Ja, also so, wenn du es so sagst, ist ja total toll.
Und ihr wolltet, ihr hattet vorgestellt, dass ihr online gehen wolltet.
Genau, genau. Und das haben wir dann halt über das Crowdfunding geschafft. An sich muss ich sagen, ist das die Hülle der Löwen super. Und ich finde, manche kriegen ja auch gute Tipps, wenn man halt da gegenüber jemanden hat, der sich damit auskennt. Bei uns war es halt, wie gesagt, auch das gleiche Thema. Also bis auf Outfittery, das kannte Frank Thelen halt. War das natürlich auch so, ja, okay, keine Ahnung, was ihr jetzt eigentlich wollt. So. Und,
ja, wenn man die Ersten ist, das ist manchmal schwierig.
Ja, man sagt immer, es gibt Startups, die werden berühmt und die Nächsten werden halt wirtschaftlich
erfolgreich. Die Nächsten werden erfolgreich. Na toll.
Das waren wir. Vielleicht werden wir ja noch beides. Also genau, Kleiderei haben wir dann aufgehört im April 2018, also nachdem, es war ziemlich genau 4 Jahre nach der Crowdfunding-Kampagne beginnen und 3,5 Jahre, nachdem wir tatsächlich online gegangen sind. Also im Februar 2014 war Hülle der Löwen, dann kam das Crowdfunding, dann, ja, dann im August 2014 nach der Weltmeisterschaft.
Oder Europameisterschaft.
Weltmeisterschaft, nein, Dante war ganz
2018
klein.
2018 war doch, ja.
Und 2014 war Weltmeisterschaft, Dante war ganz klein und wir haben gewonnen, wir wurden Weltmeister. Und Dante war total aufgeregt und hatte natürlich gar keine Ahnung. Genau, und danach sind wir online gegangen, also in dem Jahr, wo Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat, sind wir online gegangen und 2018 jetzt sind wir offline gegangen.
In dem Jahr, als Deutschland die Weltmeisterschaft verloren hat.
Nein, Tatsache.
vielleicht hättet ihr mal auf die Spielstatistik gucken müssen.
Wahnsinn.
Ein gruseliger Zusammenhang.
Ja, aber ganz süß ist, eine der Spielerfrauen war auch tatsächlich Kundin bei uns.
Echt, ja, wer denn?
Mhm. Nee, das sage ich nicht.
Oh, das ist geheim.
Das ist geheim.
Das würden wir jetzt gerne wissen.
Wir haben es, ein kleiner Tipp, wir haben es rausbekommen, weil sie als Grund genannt hat, dass sie ins Ausland geht.
Aha, da müsste man sich jetzt mit Fußball auskennen.
Ja, ich kenne mich nicht aus, aber ich bin Detektiv. Ich wusste dann, ah ja, okay, und dann wusste ich. Ganz süß, ganz, also er hat auch mal ganz süß geschrieben, also nur, Um mal zu sagen, das ist auch, finde ich, immer wieder wichtig. Kleidereikunden sind total unterschiedlich. Aber jetzt kommen wir immer wieder weg von der Pause. Das finde ich auch okay, weil ich finde, man sollte auch gar nicht so lange über Dinge reden, die enden. Das ist nämlich eigentlich völlig egal, weil Dinge enden halt einfach. Und Dinge gehen weiter. Das Wichtige ist, was nimmt man raus? Das, ja, man hat es halt geschafft. Das war auch sehr aufwendig und wie du sagst, aber auch sehr viel. 200 Quadratmeter, die da erstmal aufgelöst werden mussten. Aber auch das hat man geschafft. Und ja, jetzt geht's weiter. Also jetzt habe ich ein neues Modell. Das heißt Stay a While. Das mache ich in Kooperation mit Kilenda, die schon sehr lange erfolgreich Kinderkleidung vermieten und Umstandsmode. Und wo der Geschäftsführer Henrik auch schon immer gesagt hat, oder wir haben uns auch vorher schon mal getroffen, als wir Kleider auch noch hatten und immer dachten, wie kriegt man das zusammen? Weil es natürlich irgendwie doof, du mietest schon für die Kinder und für deine, für die Umstandszeit, also Schwangerschaft, und danach hörst du auf bei denen, ne? Und deswegen war es eigentlich logisch, da jetzt den DOB-Bereich aufzubauen. Und das mache ich und
DOB?
Damen-Oberbekleidung. Damen-Oberbekleidung, und das ist mir gestern selber bei der Messe behalten, aber auch Hosen, nicht nur oben. Es ist total bescheid, weil es gibt auch kein entsprechendes für die Männer, weil Männer ist dann Haka und Kinder ist Kiko und Frauen ist DOB. Und man denkt so, okay.
Gibt es sowas für Männer eigentlich noch gar nicht?
Mieten? Nee. Wir haben es auch mal kurz versucht. Wir haben alles, also eigentlich Verkleiderei war so ein riesen Experimentier. Set, wie man es aus der Grundschule kennt. Weißt du, so ein bisschen von allem, wie man mit einer Zitrone einen Stromkreis macht, wie man, weißt du, so, aber sowas kann man alles machen. Wir haben auch Jungs probiert. Ich würde es auch nicht unbedingt als gescheitert bezeichnen, wir haben aber wieder aufgehört, weil es war überzeugend, war es auch nicht. Und
sind Frauen vielleicht einfach die bessere Zielgruppe mit ihrem wandelnden Modegeschmack dauernd?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Männer tätigen durchaus weniger Fehlkäufe.
Im Durchschnitt, Fall, ja. Vermutlich.
Und ich glaube, Männer fühlen Kleidung aber auch anders. Ich glaube nicht, dass ein Mann wirklich sich stellt, also doch schon, aber bei mir fängt das bei den Schuhen an, ob ich mich daran, also ich habe zum Beispiel beschlossen, ich quäle mich gerade sehr mit dem Führerschein. Aha. Ich habe jetzt beschlossen, welche jetzt die besten Schuhe sind zum Führerfahren, weil ich muss mich irgendwie stark fühlen, aber auch nicht zu stark, weil dann fahre ich zu schnell. Ich mich aber irgendwie unsicher fühle in den Schuhen, also du weißt, das ist so, ich kann das gar nicht erklären. Das sind die Schuhe, die ich jetzt anhabe. Das sind so schwarze, flache Overknee-Stiefel.
Die sind gut oder die
sind nicht gut? In denen fahre ich am sichersten und am besten.
Da hast du vielleicht am meisten Halt drin.
Nee, das glaube ich nicht. Das würde jetzt nämlich ein Mann sagen. Das würde, glaube ich, ein Mann sagen, was du jetzt sagst. Ich glaube, es ist Kopf. Also, guck dir die an. So richtig geeignet sind die jetzt nicht.
Nee, das stimmt. Aber die sind sehr schön. Ja, ich fahre Auto. Ich fahre auch, das darf man gar nicht sagen, im Sommer auch mit Flipflops.
Ja, nee, das darfst du.
Ja, nee, das nicht. Ich merke aber schon auch, aber da bin ich dann auch eher praktisch veranlagt, ich merke auch, wenn ich absetze, auch wenn die nur kleiner sind, das ist dann schon irgendwie doof. Aber ich habe in der Tat noch nie darüber nachgedacht, wie das Schuhwerk meine Fahrweise beeinflusst.
Ja, aber vielleicht auch, weil ich noch lerne einfach. Ne? Aber ich merke, das ist so, mein Fahrlehrer, der war auch zwischendurch mit mir verzweifelt, weil der, glaube ich, dachte, okay, du bist doch gar nicht so blöd.
Also, sie hat nur die falschen Schuhe an.
Ja, das sage ich dir mal hinterher. Aber weil es mir sehr schwer fiel, tatsächlich in einem Thema, ich glaube, weil ich immer schon so viel gemacht habe, jetzt in einem neuen Bereich, wo ich wirklich so von null anzufangen und nicht zu wissen, es war was ganz Neues auf einmal. Und das hat mich sehr lange gefordert. Also ich habe auch sehr, sehr viele Fahrstunden.
Hast du jetzt schon mehr, als du bräuchtest, oder?
Ja, so mehr als der Durchschnitt.
Naja, also in der Großstadt zu lernen ist ja
auch immer. Ja, letztens hat mir eine Kosmetikerin erzählt, die kennt jemand, der hatte 100 Stunden.
So, also, es geht immer noch mehr.
Und da habe ich nämlich gefragt, ob die schlau ist und cool. Und dann meinte, die ist super schlau und super cool. Und dann dachte ich, okay.
Oh, wichtig ist einfach, dass du die Schuhe jetzt trägst, dann bei der Prüfung.
Genau, und darauf wollte ich nämlich hinaus. Und ich glaube, zwei Themen. Ich glaube, das haben nicht alle Frauen, aber mehr Frauen als Männer. Dass die Kleidung ein Schutzschild wird oder auch eben ein Schutzschild ablegt zum Beispiel auch. Und klar hat der Mann das standardmäßig mit dem Anzug, dafür ist er ja auch irgendwie da. Aber Frauen haben das viel diffiziler und ich glaube in viel schmaleren Nuancen.
Ja, auch so was Stimmung angeht. Ne? Genau. Man kennt das ja, wenn man morgens einmal das Falsche angezogen hat, fühlt man sich den ganzen Tag
unwohl. Das ist so, ne?
Ja, das ist schrecklich.
So. Und das ist, ich finde das auch ganz schrecklich. Und das war ehrlich gesagt dann mein zweiter Hauptgedanke mit der Kleiderei. Weil ich habe damals schon studiert und gearbeitet in der Änderungsschneiderei. Das heißt, teilweise kam ich wirklich zwischen Arbeit, Uni gar nicht mehr nach Hause. Und dachte ich, wie cool wäre es, wenn es so einen Ort gäbe, wo ich mich umziehen könnte, weil ich fühle mich ja einfach nicht mehr. Oder wenn ich irgendwie unzufrieden war oder gestresst war an dem Tag, dann will man sich ja abends manchmal einfach umziehen. Mir hilft es manchmal auch ganz doll, nach Hause zu gehen. Kann mein Freund zum Beispiel auch nicht so richtig verstehen. Der das nicht. Dass der denkt, dass ich so sage, boah, es war irgendwie alles voll kacke, ich weiß gar nicht, ob ich rausgehen will heute Abend. Und dann gehe ich nach Hause, ziehe mich um und sage, okay, cool, lass los, alles ist fein, das Leben ist schön.
Ich habe was mit Pailletten drauf gefunden.
Irgendwie schon, oder?
Ja.
Also mir geht das so.
Ja, ja klar, man bringt sich in völlig unterschiedliche Stimmungen, ja. Das ist so. Ich finde das auch bei Schuhen eben extrem, was ich bin jetzt auch groß, ich bin 1,80 und bei mir macht es totalen Unterschied, ob ich nochmal Absätze trage oder nicht. Also selbst bei so Stiefeln jetzt im Winter oder so.
Total, das ist eine ganz andere Haltung, finde ich. Und genau, und das glaube ich bei Frauen intensiver. Auch was, worum Männer einen ja auch manchmal beneiden, dass man diese vielen Möglichkeiten hat.
Ja.
Und daher, glaube ich, macht Vermieten und Mieten und Leihen und Experimentieren mit Stilen für Frauen ein bisschen mehr Sinn. Aber ich würde es den Männern eigentlich nicht absprechen. Ich werde es den Männern, glaube ich, auch nie absprechen. Das Einzige, wovor ich persönlich als Unternehmerin Respekt hatte und warum ich es nie wirklich gemacht habe oder nicht darüber nachdenke, ist, glaube ich, ein Unisex-Unternehmen zu führen, ist, wenn es über die Basic hinausgeht, unfassbar schwierig. Und es gibt sehr wenig. Also klar haben wir jetzt so Recolution und Armed Angels und so im nachhaltigen Bereich, die beides führen. Und ich glaube auch für beides ähnlich bekannt und beliebt sind. Nur ist es ja auch sehr, also wenn es ist es dann sehr unisex und es ist auch sehr überschaubar in der Ausgefeiltheit oder Verrücktheit der Sache. Und ich glaube, so, wenn du an richtige Fashion- und Mode-Brands im höheren Level denkst, dann sind die immer für eins bekannter als fürs andere.
Ja, stimmt.
Also auch Prada ist auch, ne, dann sind immer Männeranzüge, aber modisch für Frauen oder so, oder vielleicht noch ein Hemd. Aber du hast immer so einen Schwerpunkt eigentlich. Und ich als Unternehmerin hätte mir den Schuh, glaube ich, ich wollte das nicht, dass man eine Website entwickeln muss, die sowohl Männer als auch Frauen abholt, aber dann auch noch das Leihkonzept irgendwie klar macht. Also so, weil das ist ja schon eh
ein bisschen viel.
Topic genug, genau.
Und du meintest, du redest nicht gerne über Dinge, die enden. Und war es ja trotzdem so ein Lebensabschnitt. Und das war so euer erstes eigenes Ding, was ihr gemacht habt. Wie bist du da so raus? Mit welchem Gefühl?
Gute Frage. Also auf jeden Fall, also es hat verschiedene Ebenen eigentlich. Ich glaube, irgendwann kommt zu der Punkt, wo du merkst, okay, ich komme hier nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Also bei mir war es ja vor allem, ich war hier in Hamburg halt die Geschäftsführerin und hatte 5, 6 Mädels, die im Wechsel, also manche waren halt 450, eine war festangestellt, da waren. Und man hat so ein bisschen gemerkt, eigentlich komme ich gar nicht mehr zu dem, was ich machen müsste. Und die kommen auch eigentlich gar nicht zu dem, was sie machen könnten. Die haben eigentlich immer nur gepackt. Und ich habe eigentlich immer nur alles andere gemacht. Aber so Business Development, Konzeptgedanken oder auch an Marken wieder ranzutreten oder einen größeren Stil mit denen zu kooperieren, dazu kam keiner mehr. Und trotzdem, dadurch, dass es ja einfach ein Abo ist, du hast ja nicht auf einmal so eine Finanzspritze. Es zahlt ja jeder Kunde eigentlich sich selbst. So ein bisschen ist es ja so ein bisschen dann halt auch die Idee gewesen, dadurch, dass die Kunden ja auch aktiv das Sortiment mitgestaltet haben. Das heißt, du bräuchtest dann eigentlich jemanden, der einfach mal so den nächsten Step vorfinanziert. Ist ja bei vielen Unternehmen so. Und das war dann schon irgendwie so ein bisschen so, okay, das wird jetzt für immer so weitergehen. Außer ich finde jemanden, der mir Geld gibt. Aber ich habe ja gar keine Zeit, loszugehen und jemanden zu finden, der mir Geld gibt, weil wer macht dann das andere? Also, und die Mädels können es auch nicht machen, weil die sind super busy, weil die Nachfrage ist halt voll krass. Also die sind teilweise auch, musste ich denen auch sagen, nein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du es heute nicht fertig geschafft hast. Also wir sind voll wichtig und Kleiderei war voll super, aber wir werden ja nicht davon untergehen, dass sie ihr Paket einen Tag später bekommen. Aber alle waren voll. So, und dadurch, dass es auch kein Saisonbetrieb war, ich weiß, wie gesagt, in der Erinnerungsschneiderei gearbeitet, da war ja wenigstens nach Weihnachten mal Zeit, alles aufzuräumen und die Garne mal nach Farben zu sortieren und mal zu gucken, was sollte man vielleicht mal bestellen. So, das hatten wir gar nicht. Wir hatten so viel zu tun, weil die Leute einfach voll Bock hatten, Kleidung zu mieten. Das war auch total cool. Aber wir kamen halt nicht mehr, also wir kamen irgendwie nicht mehr hinterher. Und insofern, das ist irgendwie total ein gemischtes Gefühl, weil es ist irgendwie super cool, aber irgendwie halt auch voll traurig. Und das versteht auch keiner so richtig. Und man selber versteht es auch nicht so richtig. Du stehst einfach so davor und denkst, das kann irgendwie nicht sein, dass ich nichts machen kann, aber ich kann einfach nichts machen.
Und deshalb hat es dann am Ende nicht mehr funktioniert?
Oder? Ja, dann wollten wir in die Pause. Und ich hatte das eigentlich auch alles ausgerechnet und dachte, das geht sich schon aus mit den letzten Monatsbeiträgen und so weiter und dass ich dann das Lager auflöse. Aber am Ende ging es sich nicht aus. Wir mussten Insolvenz anmelden. Das ist meine Verwalterin, sagt immer, das ist eine kleine Insolvenz. Sie wissen gar nicht, was hier alles für dicke Fische. Sie sind ein Babyfisch. Ist alles in Ordnung. Und ist es auch alles in Ordnung? Also mussten da, oder es wird alles in Ordnung sein. Aber ja, das war natürlich einfach scheiße. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als sowas beruflich. Also das ist einfach total kacke. Und man, ich weiß auch noch, wie ich da saß in diesem Büro, auf diesem blauen Teppich gestarrt habe. Dann kam irgendwie jemand und meinte, ja, es dauert noch eine Viertelstunde. Ist das in Ordnung? Und ich so, nein, ist es nicht in Ordnung. Ich möchte es hinter mir haben. Ich möchte hier nicht noch eine Viertelstunde warten. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber ja, klar, ich nehme einen Kaffee und warte hier. Also schön ist das auf gar keinen Fall. Und irgendwie ist es doof. Es ist einfach doof. Man kann es nicht anders sagen. Es ist doof, es ist traurig und
ja, aber ich denke gerade, es hat wahrscheinlich auch so viel damit zu tun, was ja auch viele Start-Upper sagen, dieses, es ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber es ist wahrscheinlich auch einiges dran, dass in Deutschland dieses Scheitern noch völlig anders wahrgenommen wird, als es in den USA ist. Das gehört gerade für junge Unternehmer
ja, ne,
viel, viel mehr dazu.
Aber ich habe dazu letztens mal was niedergeschrieben, eben ähnlich. Klar, schon, aber ich verstehe auch, dass es so ist, weil es ist auch einfach scheiße.
Na klar, es kann also, sagt, yay, hat nicht geklappt, super cool.
Also man müsste vielleicht wirklich mal so eine Reise organisieren, wo alle, die gescheitert sind, wirklich mal zusammen
sich austauschen
und sagen, es ist nicht so schlimm, weil ganz ehrlich, alleine sich da hinzustellen und sagen, also okay, am Ende, ja, also ich weiß voll, was du meinst, was gehört natürlich dazu. Und klar, ich muss auch sagen, es ist auch wirklich, also wenn du in einer Situation bist, wie ich es war, und nicht mehr nach vorne und nach hinten kommst, dann muss dir auch mal jemand sagen, das ist in Ordnung, das jetzt in Anführungsstrichen Scheitern zu nennen. Es ist ja noch nicht mal ein Scheitern, aber du wirst aus diesem Hamsterrad wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Außer es passiert irgendein Glück, dass irgendwer jetzt kommt und sagt, ich kann dir helfen, aber den musst du in der Regel, also wenn du wirtschaftlich und unternehmerisch denkst, musst du den eigentlich suchen. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt noch einen Monat durchhalte, dann wird hier jemand anklopfen und der wird sagen, Botheka, du brauchst ein bisschen Hilfe, ne? Ich bin da. So. Das ist nicht so richtig wahrscheinlich und sollte man in seinen Businessplan halt nicht reinschreiben, dass man damit rechnet. Genau, und dafür ist Scheitern halt gut, weil es einen befreien kann, theoretisch, aus Mechanismen, die echt
nicht mehr so gut sind, nicht mehr gesund sind.
Ja, und die du, wenn du einfach einmal Zeit hast, viel besser aufsetzen kannst und viel besser neu machen kannst. Und wenn du mal von oben drauf guckst, und es passiert ja auch als Mensch, was sehr seltsam ist mit einem, dass wenn man da drin ist, dann muss man ja auch gegen seinen eigenen Selbstschutz anarbeiten. Also irgendwann fängt ja auch der Tag an, an dem du dich entweder total selber fertig machst oder dein Selbstschutz kommt und sagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Und das heißt, in deinem Kopf ist auch noch so voll Spaghetti. Also du weißt auch manchmal gar nicht mehr. Ist es jetzt eigentlich schlimm? Ist es nicht schlimm? Was ist denn hier eigentlich los? Dann hast du so Freunde, die manchmal dann auch denken, ha, komm, ich bestärke sie jetzt. Schaff das schon, hat das schon so viel da reingesteckt. Wäre vielleicht auch besser, die sagen auch mal, na komm.
Ja, okay.
Naja. Also ja, voll Scheitern sollte Kultur werden, aber ich verstehe auch, warum es so nicht ist. Also ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt eine große Tour zu halten und Leuten zu erzählen, wie schön Scheitern ist, weil klar, es ist nicht schön. Aber klar, es ist befreiend vielleicht manchmal, aber schön ist es nicht.
Aber krass und mutig, dass du dich jetzt im quasi gleichen Bereich weiter selbstständig gemacht hast. Oder du hast eben schon angesprochen, du hast einen Partner gefunden.
Genau, ich bin zum Glück nicht ganz selbstständig, das heißt, das habe ich gelernt. Ich kann mich besser auf das konzentrieren, was ich kann und was ich machen will, im Vergleich dazu auch die Dinge, die andere Leute besser können als ich. Und das ist halt großartig. Und das, ne, das war dann natürlich eine Befreiung, weil es ist nicht so leicht, jemanden zu finden. Ich weiß, wer hat es dir letztens nochmal erzählt, das hat jemand gemacht. Herr Sophia Amoroso hat es auch mal gemacht, sich jemanden, einen CEO zu holen, also jemanden, der dann quasi über dir steht, damit du halt wieder das machen kannst, was du machen möchtest. Und das ist natürlich jetzt...
Das war von...
von Nasty Girl.
So hieß es, Nasty Girl.
Und irgendwer hat mir gerade auch nochmal erzählt, das hat auch jetzt jemand, ich glaube, in einem anderen Modelabel auch gemacht, weil irgendwann kommst du da sonst auch nicht weiter. Genau, und jetzt habe ich aber das Glück, ich habe halt einen Chef und ich entwickle das Konzept weiter und kann jetzt halt wirklich auch mehr Kooperation mit Brands angehen und all das, was immer hinter Kleiderei gesteckt hat, aber dann oft auch zurückgeblieben ist einfach, auch nochmal angehen und... Das ist natürlich großartig.
Wie läuft das gerade so an?
Super, also wirklich so, ich meine, du bist ja vorhin auch hier hingekommen und ich war dann gerade da, also ich habe sehr viel damit gerade zu tun und das ist großartig. Es sind auch tatsächlich auch Kleidereikundinnen dabei, ist ganz süß, ganz schön, also wo man auch wirklich mehr, also ich erkenne natürlich auch die Namen, das ist irgendwie schön, irgendwie auch.
Da sind sie wieder.
Da sind sie wieder.
Und das Prinzip ist das gleiche. Ihr Pakete zusammenstellt und ich kann ob aus München, aus Darmstadt, aus Berlin, überall bestellen.
Ja, und im Zuge des Man lernt nie aus, dürfen die Kundinnen im Moment zumindest auch wieder selber auswählen.
Dann habe ich 4 Teile? Oder
ja, es gibt verschiedene Boxen. Wir testen gerade verschiedene Boxen. Was die Kundin möchte, es gibt 5 Teile und es gibt 4 Teile und es gibt zum selber auswählen und es kuratiert. Und wir sind noch nicht ganz sicher, welches Produkt es am Ende wird oder welche beiden. Das werden wir jetzt einfach ein bisschen mit den Kundinnen testen. Auch fragen, weil für manche bei Kleiderei war 4 schon viel. Ich finde manchmal 4 gar nicht so viel, wenn ich es zusammenstelle, weil es eigentlich nur ein Outfit und ein Teil mehr irgendwie. Es ist unterschiedlich. Andererseits, wenn Kunden schreiben, sie wollen keine Hosen, dann sind 4 Teile natürlich viel. Das testen wir gerade so ein bisschen. Wir gehen so ein bisschen freier damit um. Genau. Und arbeiten halt mit nachhaltigen Brands zusammen.
Da quasi 2 Fliegen mit einer Klappe.
Genau. Also das ist ein viel nachhaltiger, kann man nicht konsumieren. Und die Idee ist da so ein bisschen dahinter. Und das ist halt die Kooperation mit den Brands, ist, dass man die Sachen quasi Probe trägt. Also eben das, was wir vorhin ganz lange besprochen haben. Worin fühle ich mich eigentlich wirklich wohl und was passt wirklich zu mir? Und das ist natürlich super für eine Brand, wenn eine Kundin feststellt, das ist meine Brand, da passen mir die Sachen.
Und dann kann ich es kaufen, wenn es mir gefällt.
Genau.
Cool.
Und das ist schon ein bisschen das Konzept und das ist ganz toll und das läuft wirklich. Also es gab zwischendurch, wir machen es jetzt seit dem 10., heute ist der 22., so eine ganz kurze Phase, wo ich dachte, oh mein Gott, krass. Es ist irgendwie alles schon wieder und neu und eine Sicherheit. Ich meine, du hast ja auch keine Sicherheit, also selbst mit einem Geschäftsführer und Kollegen und dass man selber nicht mehr kümmern muss, ist es ja trotzdem einfach total crazy.
Ja.
Ja, und das, also diesen Moment hatte ich schon, aber gerade bin ich eigentlich nur total guter Dinge und freue mich ganz doll und hatte ganz viele tolle Gespräche bei der Fashion Week und alle haben so irgendwie Bock und ich habe voll viele Ideen und ich freue mich voll.
Cool, da bist du wieder in deinem Element.
Ja, ganz toll.
Glaubst du, dass das in Zukunft, dass wir irgendwann alle Kleider leihen werden?
Ja, doch, ich glaube ganz fest daran. Ich glaube, dass es ein Kampf wird für alle, weil es alles aus den Angeln hebt und weil es alleine alles aus den Angeln hebt. Also ich glaube, die Digitalisierung hat ja Dinge wie das mit der Musik. Ich meine, das ist eigentlich kompletter Wahnsinn, dass man Dinge kauft, die man nie in der Hand halten wird. Also ich habe für meinen Sohn die Unglaubliche, ich unverbesserlich, alle Filme gekauft, aber ich besitze die doch eigentlich gar nicht. Wenn ich mein Passwort vergesse, dann komme ich da gar nicht dran.
Stimmt.
Und es ist überhaupt nicht billig. Ich glaube, jeder einzelne hat 12,99 gekostet. Ich glaube, wenn ich in den großen Laden da am Hauptbahnhof gehe, kriege ich die wahrscheinlich für 3 Euro hinterhergeworfen.
Das habe ich gerade gedacht, wenn du so ein Kindle hast und ein Buch kaufst, dann kaufst du dieses Buch und kannst es nicht verleihen.
Nee,
du kannst
ja dein Kindle verleihen.
Ja, genau, ich muss das ganze Ding, aber ich kann ja nicht einfach jemandem ein Buch mitbringen.
Nee.
Das ist mir dann erstmal aufgegangen. Also, das gibt's doch gar nicht. Ich hab's doch gekauft.
Es ist verrückt und das meine ich, du kaufst was. Und ich habe auch ein Kindle, ehrlich gesagt, weil ich den auch super praktisch finde, obwohl ich Bücher noch mehr liebe, aber ich habe einen. Ich weiß, man wird ja viel gerügt. Ich glaube, was halt das Schwierige bei Kleidung ist, wenn man nochmal zurückschaut, dann ist die Digitalisierung eigentlich der Vorreiter von dem Umschwung in der Musik- oder in der Filmbranche. Zum Beispiel musste die Branche nicht alleine machen. Die Tatsache, dass es Computer gab, auf denen du angefangen hast, Dateien irgendwie aufzunehmen, zu speichern, zu verschicken, hat halt den Weg für Spotify und so geebnet. Aber in der Mode, es gibt ja keinen Umschwung an sich. Es muss einfach jedes einzelne Unternehmen sich alleine umstellen.
Ja.
Oder an Partner wie uns herantreten oder wir müssen an die herantreten. Aber es gibt nicht so eine Welle. Ne? Nicht jeder, also es ist eben nicht Apple, das eigentlich vorausbringt, dass Spotify existiert. Und das, glaube ich, ist halt der Unterschied, weswegen es viel länger dauert. Also man muss sich, man bräuchte auch da nochmal so ein Netzwerk, irgendwas, was es so einfacher macht. Und die Modebranche arbeitet aber jeder sehr für sich. Alle. Und Das wird die Herausforderung. Aber ich glaube, wenn der Konsument danach ruft, werden sich halt alle umentscheiden müssen. Und ich finde, diese Flexibilität und dieses Recht auf Auswahl und dieses Recht davor, die Umwelt zu schützen, Ressourcen zu schonen und eine Möglichkeit zu haben, dabei trotzdem, und man muss ja sagen, eine Gesellschaft ist nun mal eine Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist bunt und unsere Gesellschaft verändert sich und die Menschen wollen ihre Ideen oder ihre Gefühle über Kleidung ausdrücken. Und ich finde nicht, dass ein Capsule Wardrobe oder eine Minimal Collection die Lösung sein muss. Ich finde, jeder Mensch darf doch bunt und farbenfroh durch die Gegend laufen und muss sich nicht in Sachen kleiden, die kombinierbar sind und deswegen nachhaltig sein können, sondern es muss einen Weg geben, dass unsere Gesellschaft, so wie sie ist, trotzdem nachhaltig sein kann und bunt und fröhlich und eben auch flexibel und nicht immer so ernst. Und das ist Kleiderlein. Kleiderlein macht Spaß. Du musst mal keine Entscheidung treffen. Du hattest nicht das ganze Zeug, sondern es ist einfach nur lustig und schön.
Das sind ja schon fast schöne Schlussworte. Aber eine Frage stelle ich immer noch zum Schluss. Was glaubst du, was kann jeder Einzelne von uns tun, um einfach im Alltag ein bisschen nachhaltiger zu leben?
Oh, da gibt es ganz viel. Und ich muss sagen, ich bin ja schon überhaupt gar kein Messias. Ich bin ja total locker. Also ich denke ja immer, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, jeder ein bisschen, das reicht. So. Was sind so die ersten Dinge? Also ich glaube, was ich immer mache, das mache ich beim Essen, das hilft auch beim Schlankbleiben. Und das mache ich bei allen anderen Dingen, die ich kaufe, ist immer, wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt vollzogen habe? Also wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt gegessen habe? Wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt wirklich gekauft habe und diesen Laden verlasse? Wie fühle ich mich danach? Sich das so vorzustellen, das hilft aber auch in der Arbeit, das hilft in Gesprächen. Einfach immer mal einen Schritt in die Zukunft tatsächlich zu gucken. Mhm. Und das, man denkt jetzt, ja, das hilft, aber wie gesagt, das hilft.
Aber klar, wenn ich jetzt die ganze Tafel Schokolade esse, danach geht es mir nicht besser als vorher.
Und kannst du dann wirklich besser den Rest des Tages durchgehen oder stell dir dann halt deinen vollen Bauch vor. Mhm.
Und fühle ich mich nach dem Fast-Fashion-Teil unbedingt besser, wenn ich es im Schrank hängen habe.
Genau. Und wie fühle ich mich damit morgen? Und löst das jetzt wirklich eigentlich gerade das Problem, was ich habe? Und ich glaube, da kommt man ganz schnell zu einem nachhaltigen Gedanken, der, wie gesagt, der überhaupt nicht stoisch oder so, der ganz streng ist, weiß ich mich auch nicht. Aber der führt ganz schnell in einen viel besseren Lebensstil, nämlich weniger zu kaufen, auch mal Sachen wegzulassen, Sport zu machen. Zum Beispiel finde ich immer noch eins der wichtigsten. Ich glaube, man kann auch nur nachhaltig sein, wenn man selber zu sich gut ist. Mhm. Sonst wird es immer ein Kampf, weil du eigentlich
selber anfangen. Ne?
Ja, genau. Und wirklich bei dir mit deinem Körper. Und ich glaube, du wirst nie wirklich nur Bio essen, wenn du dich eigentlich selber nicht bewegst. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Es ist so antrainiert, dann irgendwie erzwungen. Und und ich glaube, wenn man immer versucht, sich vorzustellen, wie es danach ist, ich glaube, das hilft. Das
ist ein interessanter Tipp.
Und es ist ganz einfach und kostet kein Geld. Und man muss kein großes Buch werden. Es ist nicht erstmal 20 Bücher, es geht ganz schnell. Kann man jetzt schon mal anfangen und wird immer besser und hilft in jedem Bereich und hilft auch, wie gesagt, ja, auch Entscheidungen zu treffen.
Ich werde es mal ausprobieren.
Ja, und dann kannst du mir ja davon erzählen.
Das mache ich. Tekla, das war ein ganz tolles Gespräch. Das vielen Dank.
Mir hat Spaß gemacht.
Und jetzt werfe ich gleich einen Blick in deinen Kleiderschrank.
Nein, wie gesagt, ich räume. Ich gefalte nicht gerne Kleidung. Du das nicht.
Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich hätte noch Stunden mit Tekla plaudern können. Das haben wir auch danach. Alle Infos zu ihren Projekten und wo man sie sonst noch findet, das findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, wie immer, bitte, bitte liken, teilen, abonnieren, bewerten. Ich freue mich sehr über euer Feedback und freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, tschüss!